Ein herzliches Willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Veronika Ruf. In der Spiritualitätssendung heute geht es um eine Heilige, die viele von Ihnen, liebe Hörer, bestimmt kennen, die heilige Therese von Lisieux. Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau wird sie uns unter dem Aspekt des Kindseins vor Gott vorstellen. Als Therese von Lisieux dem Sterben nahe war, sagte eine ihrer Mitschwestern: Schwester Therese wird bald sterben. Was wird unsere Mutter Priorin in ihren Totenbrief schreiben können? Sie trat bei uns ein, lebte und starb. Mehr ist wirklich nicht zu sagen. Ja, was soll man sagen von einer Ordensschwester, die nichts Außergewöhnliches in ihrem Leben vollbracht hat? Jung trat sie bei den Karmelitinnen ein, verließ nie das Kloster und starb mit 24 Jahren an Tuberkulose. Und doch ist sie nach ihrem Tod Patronin der Missionen und Kirchenlehrerin geworden. Eine große Frau also, die kleine Therese, wie sie genannt wird. Sie hat den kleinen Weg gelehrt, auf dem jeder heilig werden kann, ohne dass er etwas Großartiges tun müsste. Sie hat uns die wahre Gotteskindschaft gelehrt. Ihr grenzenloses Vertrauen zu Jesus und zu Gott, ihrem Vater im Himmel, zeichnet sie aus. Der Titel der Sendung also: Therese von Lisieux, Kindsein in den Armen des Vaters. Dazu begrüße ich jetzt Pfarrer Thomas Sauter. Er ist Pfarrer in Lustenau in der Diözese Feldkirch in Österreich. Grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter.
Grüß Gott, Frau Ruf.
Ja, Pfarrer Sauter, Sie haben Ihre Diplomarbeit über die heilige Therese von Lisieux geschrieben. Was fasziniert Sie denn besonders an dieser Heiligen?
Na gut, so wie Sie es schon eigentlich gesagt haben, es ist so Ihr kleiner Weg, den sie uns gelehrt hat. Das ist so Ihr Kindsein in den Armen des Vaters oder, um es mit Johannes Paul II. Zu sagen, der sie ja auch 1997 zur Kirchenlehrerin erhoben hat: Gott hat unserer Zeit zwei große Heilige geschenkt für die größten Verwundungen der Menschen, für die größten Verletzungen der Menschen, nämlich Schwester Faustina und mit ihr den barmherzigen Jesus und Therese von Lisieux und mit ihr das Kindsein vor Gott. Und das ist so dieses ganz Wichtige, diese beiden Heiligen, so scheint mir, sind für unsere Zeit, für die Menschen unserer Zeit, so, die hat Gott uns geschenkt als ganz große Helferinnen, als ganz große Fürsprecherinnen. Diese Barmherzigkeit Gottes und dass wir vor Gott Kinder, dass wir seine Kinder sind und er unser Vater ist.
Ja, das hört sich ja schon ganz interessant an. Also wir freuen uns jetzt wirklich auf Ihren Vortrag. Dann können wir auch gleich einsteigen.
Gut, danke, Frau Ruf. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kindsein in den Armen des Vaters, obwohl wir jetzt noch nicht den Gedenktag der kleinen heiligen Theresia feiern, den feiern wir erst ja Anfang Oktober, am 1. Oktober, ist es eigentlich doch ganz schön, wenn wir heute so immer noch, Mai, nicht mehr so ganz frisch und ganz jung zu Beginn dieses neuen Jahres sind, aber trotzdem irgendwie so die kleine heilige Theresia bitten, dass sie uns hilft in diesem Jahr 2011, das kommen wird, dass sie uns hilft, immer mehr ein Kind zu werden in den Armen des Vaters. Und sicherlich, das wäre auch einmal ein ganz interessanter Vortrag, wenn wir so etwas machen könnten, ja, im Blick auf die vaterlose Gesellschaft. Das wäre auch mal so ganz interessant, wenn man das so überlegen würde, wie kann uns die kleine heilige Theresia helfen im Blick auf die vaterlose Gesellschaft. Denn Vater zu sein, Vater zu werden, das ist eine sehr große Herausforderung. Und deshalb, ja, wir wollen aber jetzt überlegen, Kind sein in den Armen des Vaters. Und zwar auch so, und das wird dann im zweiten Teil sein, auch im Blick auf die kleine heilige Theresia. Es ist so schön, weil der Herr selber ein Kind geworden, selber ein Kind geworden. Er hat so die Kinder besonders geliebt. Und ihr alle kennt diese Stelle bei Markus, im Markus-Evangelium, als die Frauen gekommen sind und mit den schreienden Kindern oder wie halt Kinder auch sind. Und die Jünger wiesen die Leute schroff ab und da sagte Jesus zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und er sagte einmal ein anderes Mal, auch in diese Beziehung auf das Kind, und zwar auf das, nicht auf das Kind an sich, sondern dann vielmehr auch so auf diese innere Haltung des Kindseins. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Macht es genau. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und das ist eigentlich so ganz interessant, das fällt mir oft so auf bei Taufen, dass Taufen, da berührt es, da sind die Menschen oft so berührt. Und deshalb, liebe Freunde, deshalb wurde Gott Mensch, damit wir, deshalb wurde er ein Kind, total zerbrechlich irgendwo, damit wir vor ihm keine Angst mehr zu haben brauchen. Und in diesem Kontext ist Theresia von Lisieux aufgewachsen. Da hatte man in den Folgen der Französischen Revolution noch, da hatte man Angst vor diesem strafenden Richter. Selbst die Priester, die so erzogen worden sind, ja auch noch in dieser Haltung, in dieser Geisteshaltung des Jansenismus, die Priester sahen ihre Gläubigen. Und so heißt es auch einmal in der Geschichte einer Seele, in der Selbstbiografie von Theresia von Lisieux, schreibt sie auch dieses Beispiel, wo die Priester dann so Angst gehabt haben, selber schon mit einem Fuß in der Hölle zu stehen. Also, und da sagt der Herr, wir sollen klein sein wie ein Kind. Und eben bei der Taufe, da merke ich das dann oft so, da sind die Menschen so berührt. Wieso? Weil ein Kind vertraut grenzenlos seinem Vater, seiner Mutter, seinen Eltern. Ein Kind, und wer das da so sieht, wer, sehe ich ja bei meinen Nichten und Neffen, die Kinder, die rennen denn mit so ausgebreiteten Armen zu den Eltern und umarmen sie so an den Füßen sozusagen und verstecken sich. Ein Kind glaubt dem Vater alles, alles. Und da merkt man schon, welche Verantwortung dann ein Vater, eine Mutter hat, wenn das Kind enttäuscht wird, wenn dieses Vertrauen verletzt, ja sogar missbraucht wird. Und das sagt der Herr, und das berührt die Menschen so, gerade die Erwachsenen bei Taufen, weil die denken sich dann, wie schön hat es dieses Kind, es hat alles noch vor sich und ich habe schon so viele Fehler hinter mir. Ich habe schon so viele Fehler hinter mir. Ich bin selber schon so ein verletztes Kind. Schade, dass ich nicht mehr wie dieses kleine Kind sein kann. Ich würde vieles, wenn nicht sogar alles, anders machen. Und das ist das Wahnsinnige. Und das sagt uns die kleine heilige Theresia heute, und zwar jetzt schon. Glaubst du, dass das für Gott möglich ist? Glaubst du, dass auch wenn du schon in deinem Leben so vieles falsch gemacht hast, du so verletzt bist, dein Vertrauen verletzt wurde, glaubst du nicht, dass Gott alles dennoch gut machen kann? Glaubst du das? Und deshalb, liebe Freunde, hat uns Gott diese große Heilige geschenkt. Und es stimmt tatsächlich, sie kam nie aus ihrem Karmel heraus, nie, hat ihre Mutter schon früh verloren. Und da merkt man, ihre Mutter schon sehr früh verloren, da merkt man, ja, sie hat einfach, und das ist das Schöne, sie hat einfach die Mutter Gottes wie zu ihrer Mutter genommen. Natürlich hatte sie auch ihre älteste leibliche Schwester, aber Maria, die Mutter Jesu, wurde auch für die kleine heilige Theresia zur Mutter. Und das war auch im selben bei ihrem Vater so. Und das stimmt tatsächlich. Wenn jemand Vielleicht überlegt mal ganz schnell, wenn jemand einen strengen Vater hatte, und das kann sicherlich, oder wenn jemand keinen Vater hatte, den Vater nie kennengelernt hat. Das hat mir einmal eine Klosterschwester gesagt, derer ihren Vater ist im Zweiten Weltkrieg geblieben. Die hat gesagt, Zitat, ich kann Vater unser fast nicht beten, weil ich gar keine Beziehung habe, weil ich meinen leiblichen Vater nie gekannt habe und deshalb habe ich irgendwie so keine Beziehung zum himmlischen Vater. Oder wenn du einen strengen Vater hattest oder einen fehlenden Vater, der oft auf Geschäftsreise ist, der oft durch Scheidung, durch alles Mögliche, wenn du den nicht hast, dann projizierst du das wie auf den himmlischen Vater, gerade in der Strenge, wie muss dann der Vater im Himmel erst sein. Und das haben die Menschen bei, zur Zeit von Theresia von Lisieux gemacht. Da war das so ein Riesen, Entschuldigung dieses Wort, ein Riesenmonster, vor dem man Angst hatte, den man besänftigen musste, durch Bußwerke. Und da sagte Theresia von Lisieux dann, nein. Da war das dann ihre Gnade, die Gott ihr geschenkt hat. Da war das dann diese wahnsinnige Gnade, die Gott ihr geschenkt hat. Gott ist mein Vater. Ich darf zu ihm Papa sagen. So wie Jesus zu seinem Vater gesagt hat, Abba, Vater. Eben. Und deshalb hat der Herr uns gesagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Oder ein anderes Zitat, wo Jesus den Vater den Menschen erklärt, das Wesen des Vaters, der ja nur die Liebe ist. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Und schaut, das hat Jesus. Jesus ist sozusagen wie die menschgewordene Liebe des Vaters, damit wir nicht mehr an der Liebe des Vaters zu uns Menschen zweifeln können. Damit wir an der Liebe des Vaters, des himmlischen Vaters, nicht mehr zweifeln können. Und wenn unter euch jetzt einer ist, der keinen Vater hat, dessen Eltern geschieden sind, dessen Vater gestorben ist, dann geh, dann lerne so ganz neu diese Beziehung zum Vater aufbauen. Aufzubauen. Dann bau eine neue Beziehung zu diesem Vater im Himmel auf. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und in diesen Armen des Vaters, in diesen Armen, in diesen liebenden Armen des Vaters, dürfen wir sein. Dürfen wir sein. Aber schaut, wir haben ein Problem. Wir haben immer noch so unter, und vielleicht kann das einer von euch am Radio jetzt auch irgendwie nachvollziehen und verstehen. Wir alle denken gerade dann, wenn der Herr sagt, ja eben, denn um alles geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Wer von euch denkt nicht, ich bin ja eh zu wenig heilig? Wer von euch denkt nicht, meine Gebete werden ja sowieso nicht erhört? Wer von euch denkt nicht, das Gebet bringt ja eh nichts? Oder ich bin vom Vater nicht geliebt, nicht geliebt? Und da merkt ihr, wir alle hängen noch so, oder wir hängen noch so drin in den Folgen der Erbschuld. Dieses Misstrauen gegen Gott, dieses Misstrauen gegen Gott, gegen seine Allmacht, dass wir denken, Gott straft mich. Das höre ich sogar bei jungen Leuten. Gott straft mich. Straft mich Gott jetzt. Liebe Freunde, Gott kann nicht strafen. Gott ist die Liebe. Aber da merkt ihr, es steckt so tief in uns noch drin. Und deshalb konnte Johannes Paul II., ich glaube, es war bei der Heiligsprechung von Schwester Faustina, sagen, Gott hat unserer Zeit eben diese zwei großen, großen, großen Heiligen geschenkt, damit wir an dieser Liebe unseres Gottes nie mehr zweifeln können. Der barmherzige Jesus und das Kindsein in den Armen des Vaters. Wie schön ist es? Und schaut, das kann man so machen, das kann man beispielsweise so machen, gerade, das ist nur so ein Hinweis am Rande, das kann man so machen, beispielsweise nach der Kommunion. Nach der Kommunion, aber verzeih, du bist denn immer sofort, oder ich muss mich da so bemühen drum, ich bin denn sofort immer mit anderen Sachen so abgelenkt. Die Orgel spielt, ein Kantor singt, richtig oder weniger richtig, wie auch immer. Du bist immer gleich abgelenkt. Und da bemühe ich mich so, mir vorzustellen, wie mich Jesus, wie er mich jetzt umarmt und an sein Herz drückt. Und das ist das, was wir schon allein aus dieser Sendung heute, Kindsein in den Armen des Vaters, lernen können. Mich von Gott gerade nach der Kommunion grenzenlos lieben zu lassen. Grenzenlos lieben zu lassen. Mich in seine Arme fallen zu lassen. Mich in seine Arme fallen zu lassen. Und da gibt es ja dieses Lied, vielleicht hören wir es ja nachher. Nimm mich in deine Arme, o Herr. Ja, das dürfen wir uns ruhig vorstellen. Das ist nichts Kitschiges oder so Frömmlerisches oder Abartiges, sondern das ist die Situation, wenn wir 100%ige Liebe empfangen haben, Jesus empfangen haben, dass wir dann Kind sind in diesen Armen Gottes. Und dann können wir den Herrn bitten, heile meine Wunden, heile mein Misstrauen. Hilf mir, Herr, dir immer mehr zu vertrauen, dir immer mehr zu glauben, dass all das, was der Herr für mein Leben zulässt, dass es niemals zum Schaden für mich ist, sondern dass es immer, immer nur zu meinem Glück ist. Tatsächlich, Therese von Lisieux, sie war ins Kloster gegangen, hat dort gelebt, ist gestorben. Aber sie war immer bei Gott. Kind sein in den Armen des Vaters. Wie komme ich in die Arme des Vaters? Die erste Antwort habe ich gesagt. In der Vereinigung der Kommunion. Wie komme ich in die Arme des Vaters? Durch das Gebet, durch die Hingabe, durch mein Verschenken an Gott. Durch die Entscheidung, jetzt nehme ich mir Zeit für Gott. Jetzt nehme ich mir Zeit für ihn. Er ist die wichtigste Sache der ganzen Welt. Und das war es letztlich auch, was Therese von Lisieux, die ja nie Theologie studiert hat, was sie inspiriert hat. Diese Vereinigung mit Gott, der in ihr dann immer mehr zu leben begonnen hat. Gott war immer an ihr, kam immer mehr an die erste Stelle in ihrem Leben. Und das möchte er in deinem Leben und in meinem Leben auch immer mehr an die erste Stelle zu kommen. Und indem er immer mehr in meinem Herzen an die erste Stelle kommt, komme ich immer mehr sozusagen in seine Arme, wächst mein Vertrauen zu ihm, und zwar in guten und in schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit, weil ich weiß, Gott lässt nichts zu, was mir schaden könnte. Bloß, wir dürfen dann nicht sagen, jetzt mache ich einmal Urlaub von Gott. Da musst du ständig, das ist ein Kampf manchmal oder vielleicht auch öfters, das ist ein Kampf, bei Gott bleiben zu wollen. Und letztendlich ist es eine Entscheidung gegen die Welt. Gegen die Welt. Und das sagt der Herr selbst auch einmal im Evangelium. Die Welt wird euch hassen. Ihr werdet um meinetwillen verfolgt werden. Die Welt wird euch hassen. Wenn Jesus immer mehr an die erste Stelle kommt, ist es immer mehr eine Entscheidung gegen die Welt. Das heißt, um mit Johannes zu sprechen, ja, all das gegen die Sünde, gegen diese Mächte des Bösen, gegen Satan, ist es so, all das, was nicht Gott ist, all das, was nicht Gott ist. Und je mehr ich in den Armen Gottes bin, umso mehr höre ich in der Seele und habe in meinem Leben und für mein Leben die Gewissheit, Zitat, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Ich bin es, habt Vertrauen, fürchtet euch nicht. Und dann sagt der Herr einmal beim Sturm auf dem See, so voller Liebe, sozusagen einen kleinen Vorwurf, habt ihr noch immer keinen Glauben, ihr Kleingläubigen? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Der Glaube wächst durch das Gebet. Nur so, durch diese Beziehung mit Gott, der lebendige Glaube. Du kannst alles Mögliche studieren, aber das sagt noch nichts aus, dass du einen Glauben hast. Dass du einen Glauben hast, der letztendlich sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Glaube wächst durch das Gebet. Glaube wächst, verzeiht jetzt bitte dieses altmodische Wort, Glaube wächst durch das Opfer. Glaube wächst, Opfer aus Liebe. Glaube wächst durch die Hingabe. Die Hingabe an den, der mich zuerst geliebt hat. Und wie ist das bei Theresia von Lisieux? Gott, so sagte sie einmal, ist liebevoller als meine Mutter. Gott ist liebevoller als eine Mutter. Und sie sagt an einer anderen Stelle einmal, es tut so gut, Gott unseren Vater zu nennen. Es tut so gut, Gott unseren Vater zu nennen. Versteht ihr? Wir haben ein Fest des Heiligen Geistes. Wir haben so ein Fest irgendwie des Herrn, Ostern, seine Geburt, seine Auferstehung. Aber wir haben eigentlich noch kein Fest irgendwie in der Kirche, so scheint es mir zumindest, wo wir den göttlichen Vater, ein Fest für den göttlichen Vater, der irgendwie so, wo viele Menschen irgendwie so keine Beziehung zu ihm haben. Und das sagt sie, Theresia, Gott ist liebevoller als eine Mutter. Es tut so gut, Gott unseren Vater zu nennen. Und welches Glück, wenn man bedenkt, dass der dreifaltige Gott uns anschaut, dass er in uns ist und sein Gefallen daran hat, uns zu betrachten. Das ist so schön. Ich bin jetzt ein ziemlich nüchterner Typ irgendwie, schätze ich mal. Also ich brich jetzt nicht so schnell in Tränen aus, der Rührung. Aber es ist so schön, es tut so gut, dass er in uns ist und sein Gefallen daran hat, uns zu betrachten. Nicht uns zu betrachten, halt, jetzt hast du wieder gesündigt, sondern so mit diesem Blick der Liebe auf mich zu schauen. Und das heißt, das sagte Paulus dann einmal im Galaterbrief, er in mir und ich in ihm. Dieser ständige Liebesaustausch sozusagen mit dem Vater. Gott ist der unvergleichliche Vater, der uns liebt, der uns liebt, der uns liebt. Der nur will, dass wir glücklich werden. Aber eben, ohne Gott, ohne Glück. Und das muss, wenn ich jetzt das so sagen kann, übertragen für Gott, ein großer Schmerz sein. Ich weiß, Gott kann nicht leiden, Gott leidet nicht, Gott ist unendlich glücklich, das passt. Aber wenn man das so übertragen kann, das muss für Gott ein großer Schmerz sein, wenn die Menschen meinen, ohne Gott bin ich doch viel, viel glücklicher. Und da sind wir immer noch so drin irgendwo so, dass wir so denken, all das, was mit Gott zusammenhängt, all das, was mit Gott zusammenhängt, das ist bloß Pflicht, müssen, erfüllen. All das ist für viele unserer Zeitgenossen, selbst jenen, die so am Sonntag in den Gottesdienst kommen, das ist alles bloß so, oh, jetzt muss ich schon wieder in die Kirche und schon wieder beten und schon wieder, oh nein. Das kann es nicht sein. Und da müssen wir irgendwo so anfangen, Gott, ja, diese Begegnung mit ihm, dieser Austausch mit ihm, diese lebendige Beziehung mit ihm. Ich bin sein Kind, er ist mein Vater. Ich sein Kind, er mein Vater. Und das hat sie uns so gelernt, das hat Therese von Lisieux uns so gezeigt. Ja klar, wir leben natürlich in einer Zeit auch, wo wir sagen müssen, wir können auf den Mond fliegen. Wir können die Atombombe haben wir gebaut. Wir haben Internet und Handys und alles. Aber Kind sein, Kind zu sein, das haben wir verlernt. Wieso? Weil wir alles selber machen wollen. Weil wir alles selber machen wollen und weil uns eigentlich nichts unmöglich ist. Wir wollen nicht abhängig sein von Gott. Und das habe ich letzte Woche oder vor ein paar Wochen habe ich das im Internet irgendwo gelesen, habe meine E-Mails gecheckt und dann war das so ein Beitrag, da gibt's ein Kind, ich weiß nicht wo, ich habe es dann gar nicht gelesen, irgendwie so, bloß die Überschrift, da gibt's ein Kind, das sagt immer Nein. Da gibt's ein Kind, das sagt immer Nein. Da habe ich mir so gedacht, ja, typisch eigentlich. Weil manchmal scheint es mir so, dass der Mensch zuerst immer nur Nein sagt. Nein, 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 nein. Nein, was alles auf Gott, was Gott betrifft. Nein, was Mama und Papa so sagen. Nein, ich will jetzt nicht. Gott, unser Vater, ist da ganz anders. Der sagt ständig, 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 ja, 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 ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ich sorge mich für dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich. Ja, ich verlasse dich nicht. Ja, ich bin bei dir. Ich trage dich. Und der Mensch, ebenso, das ist diese Haltung des Menschen heutzutage. Nein, nein, nein. Und dann, wenn dem Menschen einmal das Wasser bis zum Hals steht, wenn er also ständig nur nein und ich mag jetzt nicht, eben ohne Gott, ohne Glück, wenn dann sein Kartenhaus des Lebens so zusammenbricht, dann kommt entweder die Rebellion gegen Gott oder, das wäre die größere Gnade, ich erkenne, dass Gott alles gut machen will in meinem Leben. Aber da müssen wir Kind sein, abhängig sein, demütig sein. Und da liegen zwischen diesen beiden Extremen Nein ich brauche dich nicht, Gott, jetzt erst recht nicht. Die Auflehnung gegen Gott und Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, ich will dein Kind sein, Herr, ich will dein Kind sein, da liegen dazwischen Welten. Da liegen Welten. Und deshalb sagte die kleine heilige Theresia, ich bin zu klein, nur ein Zitat, ich habe es einfach frei rausgewählt jetzt, ich bin zu klein, als dass man mich verdammen könnte. Kleine Kinder verdammt man nicht. Und dieses Kleinsein, dieses Kindsein vor Gott heißt, ja, ich bin, und das fällt in ihrer Selbstbiografie so auf, Kleinsein, Kindsein heißt so bei Theresia von Lisieux, ich bin so ein kleines Nichts. Ich bin ein kleines Nichts. Und so sagte sie, dieses Wort Nichts, das kommt ziemlich oft vor. Ich bin eine sehr kleine Seele, die Gott nur sehr kleine Dinge anbieten kann. Und einmal sagte so ihre leibliche Schwester, da waren ja einige von denen, von der Familie, waren ja im selben Karmel und in Lisieux. Und da sagte eine Schwester einmal zur kleinen heiligen Theresia, die kam völlig entmutigt und innerlich noch aufgeregt, wegen eines Kampfes, der mir nicht zu gelingen schien, suchte ich sie auf und sagte ihr, dieses Mal ist es unmöglich. Ich komme nicht darüber hinweg. Das wundert mich nicht, sagte denn die kleine heilige Theresia. Wir sind zu klein, um über Schwierigkeiten hinwegzukommen. Wir müssen unten drunter durchschlüpfen. Das heißt, Kindsein heißt, in diesen vertrauenden Armen des Vaters sein. Und sein Kind sein. Und sein Kind sein. Der Weg dorthin, liebe Freunde, das ist das Vertrauen. Mein Weg, so sagte Therese von Lisieux, mein Weg ist ganz Vertrauen und Liebe. Ich verstehe die Menschen nicht, die vor einem so liebevollen Freund Angst haben. Was Jesus verletzt, was ihn zutiefst verwundet, ist der Mangel an Vertrauen. Vertrauen wirkt Wunder. Und dann sagte sie einmal, ich kann nicht glauben, dass du, Jesus, mich im Stich lässt. Wir dürfen nicht weinen wie jene, die keine Hoffnung haben. Und vergesst bitte nie, liebe Freunde, mein Weg ist ganz Vertrauen und Liebe. Ich verstehe die Menschen nicht, die vor einem so liebevollen Freund Angst haben. Und deshalb ist sie zusammen mit Schwester Faustina Kowalska, ist sie wirklich eine der großen Heiligen, gerade auch für unsere Zeit, wo man so verletzt ist, wo so solche Verletzungen sind, solche Ängste, solche Zweifel gegenüber der Liebe Gottes. Ich kann nicht glauben, dass du mich im Stich lässt. Danke für euer Zuhören.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Das Thema heute, Therese von Lisieux, Kindsein in den Armen des Vaters. Es spricht zu uns Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau in Österreich. Vielen Dank, Pfarrer Sauter, für Ihren Vortrag. Ich möchte nochmal zu Beginn des Vortrags haben Sie ja gesagt, dass wir in einer ziemlich vaterlosen Gesellschaft leben. Da möchte ich nochmal drauf eingehen und auch so diese Patchwork-Familien, dass einfach Kinder nicht mehr so in ganz normalen familiären Verhältnissen oft aufwachsen und dadurch auch keine richtige gute Beziehung zu Gott als Vater aufbauen lernen. Und doch andererseits ist das kein Hinderungsgrund, dass wir doch nicht diese Beziehung einmal lernen können. Und Sie haben uns empfohlen, auch bei der Kommunion zum Beispiel, sich hinzusetzen und sich einfach grenzenlos lieben zu lassen oder dann auch im Gebet sich an Gott zu verschenken. Ja, aber wie macht man das so konkret, wenn man einfach von negativen Erfahrungen auch geprägt ist?
Ja gut, das stimmt natürlich schon ganz klar, gell? Es gibt viele, ja, wir sind eine vaterlose Gesellschaft und das Problem für Gott ist eigentlich, Gott hat ein Problem. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ein wenig salopp sage. Gott hat ein Problem und zwar, dass seine Gnade und seine Hilfe nicht angenommen wird. Ganz einfach. Gott hat uns einen Vater, den Vater im Himmel, Jesus hat uns den Vater geoffenbart und der Herr hat uns am Kreuz seine Mutter geschenkt. Und das wären eigentlich irgendwie so diese Punkte, gerade auch, wenn wir ohne Vater aufwachsen müssen, ohne Mutter aufwachsen müssen. Weil normalerweise müssten wir dann sagen so, ja, Pech gehabt. Aber der Herr hat uns eine Mutter gegeben, die uns genau... Er sorgt doch für uns. Ob das jetzt, wenn eine Mutter gestorben ist, eine Familienmutter mit deinen Kindern, wie schön wäre, was für eine Hilfe wäre es, na Gottes Mutter, ich möchte die jetzt als meine Mama annehmen. Aber wer macht das? Oder wenn ich keinen Vater habe oder so, oder die Eltern geschieden sind, oder, ja, wer führt die Kinder, wer führt die Leute so zum Vater? Ich habe eine Pastoralassistentin, die macht es eigentlich so ziemlich gut. Gott sei Dank, so, die selber, wir müssen zum Vater gehen. Gerade auch, wenn sie Kinder im Religionsunterricht beispielsweise hat, die selber aus geschiedenen Ehen kommen, die selber vielleicht, ja, da geht sie so auf die Kinder ein und sie nimmt sie mit zum Vater. Schau, und das ist jetzt dein Vater und, weil, das ist ja wahnsinnig. Wie möchtest du später einmal Vater, Mutter sein, wenn du selber nie so eine richtige Mutter gehabt hast, irgendwie so eine leibliche Mutter, ja klar, aber eine Mutter, die dir so die Tugenden einer Mutter, die Tugenden eines Vaters, was macht eine Mutter aus als einen Vater, die es dir nie vorgelebt haben? Und da hast du dann auf einmal ein Problem. Und das zieht sich immer weiter. Und deshalb möchte Gott uns eigentlich, und das ist sein Problem, wir nehmen seine Gnade nicht an. Oder, ja, wir nehmen seine Gnade nicht an, Gott ist uns egal. Oder die Herausforderung dann, ja, wir müssen ja den Vater ganz neu kennenlernen.
Ja, wir haben zwei Hörerinnen in der Leitung. Zuerst ist Frau Maria Riedl dran. Ja, grüß Gott.
Hallo, guten Nachmittag.
Ja.
Grüß Gott.
Einen herzlichen Gruß aus Südtirol. Herr Pfarrer, ich will immer schon, wenn ich Sie höre, einfach anrufen und Ihnen sagen, Sie sind ein unbezahlbares Geschenk Gottes. Es ist einfach etwas so Wunderbares, Ihnen zuzuhören. Und da hat man überhaupt gar nicht noch lange da herum zu. Da muss man wirklich ganz intensiv dabei sein bei dem, was Sie sagen, wie tief Sie es sagen. Und es ist einfach herrlich. Und aus eigener Erfahrung kann ich wirklich nur bestätigen, was Sie heute wieder über die Kleine da gesagt haben, über unseren lieben, guten, besten Vater. Mhm. Danke, vergelt Gott tausendmal.
Bitte gern, danke.
Ja, danke schön für dieses Lob und danke auch ja, für Ihren Anruf aus Südtirol. Ja, die nächste Hörerin möchte anonym auf Sendung gehen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Vater, ich habe Ihre Predigt gehört. Es war wunderbar. Aber ich habe ein folgendes Problem. Mein Enkel hat vorher Kommunion. Ich bin geschieden. Mein Sohn heiratet nächstes Jahr. Und die haben jetzt irgendwie so eingestellt, dass sie den Vater nicht einladen wollen. Und ich versage immer, das bleibt euer Vater. Der bleibt euer Leben lang euer Vater. Ich habe nichts dagegen, wenn sie den Vater einladen. Aber die haben so um und haben so eingestellt, weil er sich nicht kümmert und nicht anruft. Jetzt haben sie irgendein Problem, dass sie ihm keine Einladung nicht schicken.
Ja, okay, ich verstehe das natürlich irgendwie schon, also ich verstehe das irgendwie schon auch so, gell. Man ist denn einfach irgendwo, sie sind denn einfach nicht sie jetzt, aber ihre Kinder oder ihr Sohn oder ihre Tochter ist denn so, man ist denn irgendwie auch verletzt, gell. Auch verletzt dadurch, er meldet sich nie und
obwohl er zu mir schon mal gesagt hat, ja, er holt sie mal ins Bad ab und
ja,
so.
Ja, eh, aber wissen Sie, dieser Schmerz, den die im Herzen tragen, der wird nicht kleiner, indem sie ihn nicht einladen, sozusagen wie, das zahlen wir dir jetzt heim, jetzt kriegst du auch eine Einladung.
Das ist klar, eigentlich ist, ja.
Es wäre so schön. Mal sagen Sie doch Ihrem Sohn oder ja oder der Schwiegertochter, schaut, ladet der Papa ein aus Liebe zu Jesus. Ladet ihn so ein und versucht, ihr müsst ihm ja nicht um den Hals fallen. Mhm. Ladet ihn einfach ein und seid gut zu ihm. Macht es so aus Liebe zu Gott.
Mhm.
Und dann wird es der erste Schritt sein, das ist ein Opfer. Das kostet was, gell?
Ja.
Nein, ich will nicht. Doch, es kostet dich die Demut. Doch, komm, wir laden ihn ein, so aus Liebe zu Jesus. Und wir wollen jetzt nochmal einfach alles, jetzt lassen wir das einfach mal alles stehen, so, was in der Vergangenheit war. Wir wollen heute ihm einfach, wir wollen einfach einmal gut sein. Einfach so auch ihm diesen Respekt geben.
Mhm, danke schön.
Ja, und das hätte ich so machen. Ladet ihn so ein aus Liebe zu Jesus. Ladet ihn so ein aus Liebe zu Gott. Und ihr müsst ihm nicht um den Hals fallen, sondern seid einfach gut zu ihm. Wie weißt, er kann ja auch nicht anders. Er will vielleicht irgendwie so ein liebender Vater sein und macht dann so mordsmäßige Versprechungen und so, gell, und ich hol sie ab und so. Und dann, wir sind so schwach. Gell, und da müssen wir eigentlich nicht auch noch sagen, ich zahle dir es jetzt heim, sondern ja komm, wir möchten das jetzt so machen.
Ja. Ich sage vielen Dank.
Ja, danke auch für den Anruf. Dankeschön. Eine weitere Hörerin möchte auf Sendung gehen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter. Herr Pfarrer Sauter, ich habe das Problem, weil man sagt, die heilige Dreifaltigkeit ist im Innern des Menschen. Manche sagen, der Himmel ist in ihrem Herzen. Und jetzt, als Jesus das Brot, bevor Jesus das Brot gebrochen hat, hat er auch hinaufgeschaut. Also, und ist auch bei der Himmelfahrt auch hinaufgefahren. Also als Kind, wie ich Gott gebraucht habe, dachte ich, ja, Himmel, das ist da oben und da oben ist Gott. Mhm. Also jetzt, wenn ich jetzt in die Arme Gottes möchte, ja, ist er, wenn er in meinem Innern ist, kann ich ja gar nicht in seine Arme gehen, oder wie muss ich mir dann vorstellen?
Ja, natürlich sind sie Kind Gottes geworden, gell? Wenn sie beispielsweise den Leib Christi, die Eucharistie bei der Kommunion empfangen, gell? Dann empfangen sie ja im Prinzip den ganzen Himmel. Da empfangen sie ja nicht nur Jesus, sondern da empfangen sie wie Jesus in der heiligsten Dreifaltigkeit. Und in der Taufe, weißt, wir müssen das ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll, in der Taufe hat ja Gott in uns schon Besitz genommen, er wohnt ja in uns.
Ja, ja.
Aber, und es ist auch tatsächlich so, er will in mir und durch mich dann lieben. Gell? Und wenn wir dann den Leib Christi empfangen, dann können wir auf eine ganz andere Art und Weise den Menschen lieben. Das wird irgendwo, da wird diese Liebe, die Gott zu mir hat, sie wird irgendwo wie Fleisch, sie wird wie Mensch, eben in der Eucharistie.
Ja.
So wie zum Beispiel der Herr auch in der Heiligen Messe unterschiedliche Gegenwartsweisen hat. Gell? Gegenwärtig in der Heiligen Schrift, gegenwärtig in der Eucharistie, gegenwärtig auch da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und Jesus wohnt in ihnen drin, Gott wohnt in dir. Und im Empfang der Eucharistie will sich Jesus wie als ein Beweis seiner unendlichen Liebe zu dir und dass er dich erlöst, will er zu dir in dein Herz kommen und dich ganz neu entzünden. Wie Fleisch, wie Mensch geworden in der Eucharistie.
Mhm. Ja.
Man kann sich das nur so vor, so, da kann man wie nur die Augen schließen, das ist auch genau so, wie wenn sie zu Hause beten. Na Jesus, du bist jetzt in mir und ich glaube, dass du in mir bist und Jesus wird immer mehr in ihnen lebendig, also diese Gnade der Taufe wird immer mehr in ihnen lebendig, wenn sie Jesus immer mehr, wenn Gott immer mehr an erste Stelle in ihrem Herzen kommt.
Ja, aber gut, wenn ich jetzt zum bete, wo soll ich da hinschauen? In mich hinein?
Ja, ich meine, wenn Sie jetzt zu Hause beten, verzeihen Sie bitte, dann schauen Sie, dann setzen Sie sich so vor Ihren Herrgottswinkel oder vor das Kreuz oder vor die Muttergottesstatue, zünden sich so ein Kerzli an und sagen, ja, Jesus, ja, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, Jesus, ich möchte jetzt beten, ich möchte jetzt einfach bei dir sein. Gell? Und Gott wohnt in Ihnen, das ist irgendwie so, nicht ja hineinschauen, das stimmt so, aber Gott wohnt in ihnen, das heißt auch, Gott bittet sie, dass er durch sie den Nächsten lieben darf. Weißt du, das ist so das Leben denn. Das ist so wie diese Verlebendigung der Taufgnade. Wie kann Ihnen das jetzt auch nicht so? So würde ich es Ihnen jetzt einfach erklären.
Das ist schon ganz gut. Ja, danke schön für den Anruf.
Danke
schön. Ja, ich möchte auch nochmal auf dieses Kindsein genau auf eingehen. Sie haben gesagt, dass wir das Kindsein verlernt haben, weil wir alles selber machen wollen und auch selber machen können.
Ja.
Ist das ein typisches Phänomen unserer Zeit oder gab es das früher schon?
Ich denke, ja, jein irgendwie so. Wir haben heutzutage eigentlich so diese große Chance und diese große Gnade, gerade weil es uns auch so wahnsinnig gut geht, eine total neue Beziehung zu Gott zu leben. Wir entscheiden uns heutzutage, und deshalb ja auch beispielsweise Radio Horeb, wir entscheiden uns für Gott trotz unseres Reichtums, trotz unseres Wohlstandes. Und die Menschen haben früher natürlich trotz unseres Wohlstandes und was früher natürlich anders war, das war das, dass man nicht so eine Unzufriedenheit hatte. Man hatte früher irgendwie, scheint es mir so, ja doch Gott mehr als, ja, fast so wie als, das ist jetzt das falsche Wort, fast wie als ein Ausgleich für die Armut. Heutzutage haben wir den absoluten Reichtum und haben dafür eine innerliche Leere.
Mhm.
Aber was ich sagen wollte, das ist das so, diese Entscheidung für Gott zu treffen. Diese Entscheidung für Gott zu treffen, die ist früher, also für Jahrhunderte vielleicht vor uns und auch später, die müssen wir ganz neu treffen. Ganz neu treffen.
Jetzt würde ich gerne noch mal den Bogen schlagen zur Therese von Lisieux und auf ihren kleinen Weg zurückkommen.
Ja.
Das kann doch auch heißen, dass man, so hat sie es auch gesehen, glaube ich, dass man keine großartigen Pläne macht für morgen oder für übermorgen, sondern dass man einfach gerade das tut, was jetzt dran ist, was Gott von mir jetzt in diesem Augenblick möchte.
Genau. Wir haben natürlich irgendwo das Problem, gell, als Menschen, im Gegensatz zu den Tieren, gell? Wir können in die Vergangenheit zurückdenken. Puh, das ist ganz schön belastend. Und wir können in die Zukunft vorausschauen. Ein Tier beispielsweise, das lebt nur im Jetzt. Oder in meiner Gemeinde, da gibt es eine Frau, die kommt auch immer so mit ihrer Schwester, nimmt am Gemeindeleben teil, die ist behindert. Die lebt nur im Jetzt. Diesen jetzigen Augenblick, das, was vergangen ist, das ist vorbei. Das kommen wird, das kommt erst. Das heißt, wir sollen, und das habe ich bei Theresia auch gelesen in der Vorbereitung, wir sollen im Heute leben, im Jetzt. Diesen Augenblick, hat sie einmal gesagt, will ich mit Liebe erfüllen. Und das ist der Weg auch.
Das heißt also, dass man keine heroischen Tugenden üben muss und soll, sondern also und auch keinen so einen wahren Kraftakt im geistlichen Leben meinen, vollbringen zu müssen, sondern dass man einfach klein und unscheinbar, ja, winzige Akte der Nächsten und Gottes
Liebe
setzen kann.
Ganz genau. Aber die kosten ab und zu was. Ja, das wissen wir ja alle so. Den Nächsten zu lieben, das ist nicht gerade immer so einfach. Und da brauchst du Gott dazu. Da Da brauchst du Jesus dazu. Und da brauchst du die Nahrung auch, nochmals zu dieser Antwort an diese Frau von gerade eben, da brauchst du die Nahrung, brauchen wir die Nahrung dazu, dass wir die Kraftquelle, dass wir uns verschenken können.
Mhm.
Ja, genau.
Mhm. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage oder nochmal eingehen auf das Leben und Sterben der Theresia von Lisieux. Ich meine doch auch, dass sie heilig geworden ist, also nicht nur durch diese kleinen Akte, natürlich das auch, aber wenn man mal sieht, wie sie gestorben ist. Sie hat ja solche schrecklichen Leiden ertragen, auch körperliche Qualen. Und es war wirklich so ein Dahinsiechen, ein Sterben, das man keinem wünschen möchte. Und auch eine ganz schreckliche Gottverlassenheit. Wie soll man denn das deuten jetzt, gerade mit all dem, was Sie gesagt haben über sie?
Ja gut, das, was Theresia von Lisieux, ich habe da bei mir in meiner, bin da gerade, ich sitze eigentlich vor dem Allerheiligsten gerade jetzt. Und da habe ich so eine schöne Statue der heiligen Theresia von Lisieux, und da hat sie Rosen in ihren Händen und ein Kreuz. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, gell? Zu wissen, das Kreuz wird uns auf unserem Lebensweg eigentlich ständig begleiten. Aber im Kreuz, und daraus hat Theresia zutiefst gelebt, gerade auch in ihrem schmerzlichen Sterben, gerade das Kreuz wird dann, wenn wir es annehmen und vertrauensvoll annehmen, das Kreuz wird dann, wenn wir uns vertrauensvoll an den Vater wenden, wird es für uns zur Quelle des Heiles und zur Quelle des Segens. Und deshalb hatte Theresia auch einmal gesagt, ich fühle mich so elend. Trotzdem ist mein Vertrauen nicht geringer geworden, im Gegenteil. Da stützt dich dann das Kreuz, da stützt es dich dann, da trägt es dich dann. Andernfalls erschlägt es dich. Und das ist ja die Herausforderung. Deshalb sagt ja Jesus auch, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und nehme mein Kreuz, sein Kreuz auf sich.
Ja, danke schön. Das war jetzt noch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir die letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften.
Gern. Ich möchte aber noch allen jetzt auch zur Zeit den Segen noch geben. Ist mir ganz ein großes Anliegen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch alle und eure Familien, alle Kranken und Sterbenden. Auf die Fürsprache der kleinen heiligen Theresia. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ihnen, Pfarrer Sauter, alles Gute. Bis zur nächsten
Danke.
Sendung.
Ja, wiederhören.
Wiederhören. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.